Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, sich mit dem Thema Vorurteile genauer zu beschäftigen in Ihrer Laufbahn?
Da muss ich tatsächlich einen Moment nachdenken, weil das liegt sehr lange zurück. Ich bin da schon als Kind oder Jugendliche darauf gestoßen, mich mit der Thematik Vorurteile, Intergruppenbeziehungen zu befassen. Und ich denke, es kam daher, dass wir in der Schule, wie Sie wahrscheinlich alle, viel erfahren haben zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, zur Zeit des Nationalsozialismus, zum Antisemitismus. Wir da einfach über verschiedene Fächer, auch in Deutsch, über die Romanerzählung und so weiter viel gelesen haben. Wir haben uns da auch oft mit der Thematik beschäftigt, ist das Thema Antisemitismus, weiß ich noch, für einen Roman, er hieß Jan, hieß dieses Buch, haben wir uns auch mit der Frage beschäftigt, ob es zeitgeschehen oder aktuell eigentlich ist, wenn man sich damit befasst, und kamen zu dem Ergebnis, eigentlich immer ein zeitloses Stück. Und das Thema hat mich dann weiter umgetrieben. Wie kommt das, dass Menschen in so eine starke Abneigung gegeneinander kommen, und zwar gruppenbezogen, nicht individuelle, eine individuelle Feindseligkeit, sondern eben von Gruppe zu Gruppe? Und eigentlich, denke ich, habe ich schon dann auch so in dem Alter 13, 14 diesen Entschluss gefasst, Psychologie zu studieren und das näher erfahren zu wollen.
Okay, also es ist sehr interessant, dass Sie das aus dem historischen Kontext quasi ein Stück weit auf die Gegenwart auch übertragen haben. Mhm. Als nächstes würde uns ganz pauschal mal interessieren, wie denn Vorurteile in der Psyche überhaupt entstehen, was da abläuft im Kopf. Mhm.
Ja, ganz grob kann man sagen, das sind drei Schritte vom Kategorisieren, also erstmal Einteilen von Reizen in verschiedene Klassen, was wir eigentlich dauernd tun. Das hier ist ein Kind, ja, weil es ein kleiner Mensch ist und es noch andere Merkmale erfüllt. Das ist einfach erstmal kategorisieren oder klassifizieren. Und so tun wir das auch bei anderen, zum Beispiel eben gesellschaftlichen Gruppen. Der hier trägt das Merkmal dunkle Hautfarbe. Also vielleicht Mensch mit Migrationshintergrund oder vielleicht Afrikaner. Ja, also wir klassifizieren und kategorisieren. Erstmal noch keine Wertigkeit. Dann im nächsten Schritt stereotypisieren wir. Das heißt, wir weisen einer Gruppe verallgemeinerte Zuschreibungen zu. Also belegen ihn mit irgendwelchen Eigenschaften, Attributen. Welche das sind, das ist relativ komplex, von Gruppe zu Gruppe auch andere. Das könnte zum Beispiel sein, alle Italiener lieben Espresso. Also es können positive, aber auch negative Zuschreibungen sein. Es könnte auch sein, wir Deutschen sind fleißig, aber auch wir sind hart und diszipliniert. Ja? Das ist erstmal nur eine Zuschreibung von Eigenschaften. Und Schritt 3, erst hier kommt eine Wertigkeit dazu, dass wir also dieser Zuschreibung des Stereotyps auch eine negative Konnotation verpassen. Zum Beispiel eben bei unseren Italienern zu bleiben, die alle Espresso trinken. Und wenn ich jetzt daraus mache, alle Italiener trinken doch ständig nur Espresso, schaut ihr mal an, ich mag sie nicht, weil sie so faul sind und nur rumsitzen. Ja? Also wenn ich das jetzt daraus mache sozusagen, oder das Gleiche könnte ich auf die anderen Beispiele übertragen, dann erst ist es ein echtes Vorurteil, weil wir jetzt hier diese evaluative, sagen wir, also wertende oder auch affektive, also Gefühlskomponente dazu haben. Ja, anders als bei diesem Stereotypenprozess, da geht es nur erstmal um Kognition, um das angebliche Wissen, was wir über eine Gruppe haben.
Jetzt zu einer Frage, die vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist, aber wo mir sie einfach um ein paar Ideen bitten würde. Und die Frage lautet, wie kommt es Ihrer Meinung nach zustande, dass sich manche Vorurteile in einer ganzen Gesellschaft eben verbreiten und unter anderem auch hartnäckig halten?
Ja, das ist tatsächlich dieses Aufrechterhalten von Stereotypen und Vorurteilen nicht so leicht zu erklären. Aber Vorurteile sind ja Gruppenprozesse. Das heißt, sie leben ja auch davon, dass gerade Stereotype sind kulturell geteilte Überzeugungen. Das macht ein Stereotyp aus. Ja? Das ist nichts Individuelles, was Sie als Person haben, sondern das wird tradiert und weitergegeben. Etwa gibt es Untersuchungen aus Israel, die zeigen, dass schon ganz junge Kindergartenkinder, noch bevor sie wissen, was tatsächlich ein Palästinenser ist, was genau diese Gruppenzugehörigkeit ausmacht, können die schon sagen, was der für negative Eigenschaften hat. Und das kann man sich nur erklären durch dieses Modellverhalten, Vorleben und Vorsagen von solchen Attributen. Oder auch, vielleicht haben Sie schon gehört, wenn im Kindergarten oder der frühen Grundschulzeit werden teilweise die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen als Schimpfwort benutzt. Ja, eine Zeit lang war es modern, dass die Kinder, Jugendlichen sich beschimpft haben als du Jude oder du Spast oder Behinderter. Das sind alles genau diese Dinge, wo man sagen muss, das ist tradiert, die wissen oftmals nicht, oder auch du Schwuler, noch nicht mal, was dahinter steckt, was es überhaupt für eine Gruppe ist. Es kann also nur sein, dass das übernommen wird, diese negative Konnotation. Wir spüren von klein auf, wie reagieren unsere Eltern auf ein Mitglied der eigenen Gruppe und wie auf das Mitglied einer anderen Gruppe. Wird eher eine körperliche und auch emotionale Distanz gehalten? Das sind also manchmal sehr subtile Dinge, die das auch weiter überliefern. Ja? Also nicht nur so etwas wie, ich erkläre dir jetzt mal, warum du diese oder jene Gruppe stereotypisieren musst, sondern auch ganz feine Zeichen. Neben wen setzt sich die Mutter im Bus oder in der Straßenbahn? Um wen macht sie einen größeren Bogen? Bei wem ist sie skeptisch? Hält sie ihre Handtasche fest, weil jemand aus einer fremden Gruppe vorbeikommt?
Dann haben wir uns noch überlegt, da ja so solche Kategorisierungen, wie Sie am Anfang sie genannt haben, ja was Natürliches aussehen und was mir sehr automatisch mache, ob man den Vorurteilen auch irgendetwas Positives abgewinnen kann, dass es uns in unserem Alltag auch hilft?
Ja, auf jeden Fall. Also der grundsätzliche kognitive Mechanismus hinter Vorurteilen, nämlich das, was ich eingangs geschildert habe, dass wir kategorisieren, dass wir unsere Schublädchen haben, in das alles reingehört. Ohne diesen kognitiven Mechanismus könnten wir unseren Alltag gar nicht bewältigen. Ich kann nicht jedes Mal neu nachdenken, ob es sinnvoll wäre, zum Beispiel jemanden zur Begrüßung die Hand zu geben oder wie ich denjenigen überhaupt ansprechen kann oder was ist üblich hier und da. Also wir brauchen natürlich Sortierungen, Skripts für verschiedene Situationen oder auch Einordnungen. Ein Kind spreche ich mit einfachen Sätzen an, einen Erwachsenen kann ich anders ansprechen. Jemand, von dem ich denke, er spricht eine andere Sprache, spreche ich wieder an als jemanden, der offensichtlich Deutsch-Muttersprachler ist. Also all diese Dinge sind grundsätzlich alltagserleichternd und insofern haben sie auch eine gewisse Funktionalität. Das ist wahrscheinlich, was Sie mit positiven Aspekten ja auch meinen. Sie haben eine Funktionalität. Schwierig wird es erst, wenn wir nicht bei den Stereotypen stoppen, die reflektieren, sondern eben übergehen in diese bewertende Komponente. Ne?
Okay. Dann würden wir, dadurch, dass wir natürlich auch alle Lehramtsstudenten sind, gerne noch die Frage stellen, warum es denn gerade besonders im schulischen Alltag so wichtig ist, sich von vielen Vorurteilen zu befreien.
Ja, wenn Sie die Frage so stellen, muss man ja zwei Seiten beantworten. Es gibt ja die Schülerinnenseite und deren Vorurteile und es gibt auch die Lehrerinnenseite und deren Vorurteile. Und beide Seiten muss man betrachten und mache ich auch gerne dann eben am PH-Seminar dazu. Auf der Schülerinnenseite, da bietet sich vor allem an, dass man kooperative Unterrichtsmethoden einsetzt. Hier ist vor allem das sogenannte Gruppenpuzzle oder Jigsaw-Puzzle, heißt es auch, zu nennen. Hier werden ja Gruppen, wenn sie eine Arbeit zusammen machen, heterogen zusammengesetzt, eben zum Beispiel heterogen nach kulturellem Hintergrund oder auch nach Leistungsstand und allem Möglichen. Und die Forschung ist hier sehr eindeutig, dass sich dadurch die Intergruppenbeziehungen verbessern. Also wenn man das möglichst oft einfach einsetzt, wenn man sowieso Gruppenarbeiten macht, dann schafft das eben eine bessere Intergruppenbeziehungen in der Klasse. Man kann das Wir-Gefühl der Klasse insgesamt stärken, weil dann kommen wir genau zu dem Prozess, den ich von sozialer Identität gesagt habe. Wenn die sich alle miteinander identifizieren, wird es auch unwahrscheinlicher, dass sie sich wechselseitig abwerten. Und man kann natürlich auch einiges reflektieren und transparent machen. Je nach Altersstufe lässt sich natürlich auch Dinge nicht nur durch, ich sag mal so, sowas wie Gruppenarbeiten. Das ist ja eher was, wo man durch Erfahrung lernt. Man könnte es aber natürlich eben auch durch Gespräche, Informationsvermittlung lernen. Und dritte Komponente, eben Kontakt und Informationsvermittlung, wäre die Förderung von individuellen Kompetenzen. Wir wissen, dass Empathieförderung zum Beispiel ganz essentiell ist, um Vorurteile abzubauen. Und das kann man auch in jeder Altersstufe tun.